Ostfriesennebel von Klaus-Peter Wolf. Es liest Klaus-Peter Wolf. Die Spieldauer beträgt 15 Stunden und circa 45 Minuten. Ungekürzte Ausgabe.
Morgens vor Dienstbeginn allein auf der Deichkrone spazieren zu gehen, bedeutete an Katrin viel. Sie konnte weit ins Land schauen und den Nebel auf den Feldern sehen, wie heruntergefallene Wolken, die sich im Erdkontakt auflösten. Dieses Erwachen im Osten. Im Leben fühlte sie sich manchmal eingemauert von Bürokratie, Vorschriften und Regelwerken. Die Naturgewalten stellten das alles in Frage und die Vogelschwärme über ihr lachten darüber. Egal, welche Formulare sich die Sesselpupser als nächstes ausdachten, die Sonne würde wieder pünktlich im Osten auf und im Westen untergehen. Der Bahnstreik zur Ferienzeit behinderte zwar die Touristen auf ihrem Weg in die Hotels, aber nicht den Vogelflug zu den Brutplätzen. Sie konnte Jüst und Norderney sehen. Wenn sie zu Hause an ihrem Salzstreuer roch, war da nichts, keine Spur von einem Geruch. Es hätte genauso gut Zucker sein können, doch hier, nahe der Wasserkante, wo die Gischt auf den Wellen tanzte, bevor sie an Land zu Schaum wurde, hier roch sie das Salz. Vielleicht, dachte sie, rieche ich es gar nicht, sondern schmecke es auf der Zunge. Die Luft war auf dem Deich viel salzhaltiger als 100 Meter weiter landeinwärts. Zumindest kam es ihr so vor. Sie leckte sich über die Lippen. Ja, die Luft schmeckte salzig und metallen. Zwei Enten liefen hinter ihr her und schnatterten, als müssten sie ihr dringend etwas erzählen. Es hörte sich für sie intelligenter an als das, was Rupert oder Frau Schwarz manchmal so von sich gaben. An Katrin wunderte sich über sich selbst, dass sie die beiden in einen Topf warf. Vielleicht ahnte sie, dass es ein schwieriger Tag werden würde. Hier draußen tankte sie erst einmal auf. Es war, als würde die Meerluft wie eine Frischzellenkur wirken. Irgendetwas passierte in ihrem Körper und ihrer Seele gleichzeitig. Sie fühlte sich schon nach ein paar hundert Metern widerstandsfähiger, als würde sie ein Schutzschild gegen Viren und Bakterien einatmen. Gleichzeitig machte das Ganze wacher, um nicht zu sagen intelligenter. So manches Problem hatte sie schon am Meer gelöst, so manche Schwierigkeit eingedeicht. Die Gewissheit, dass Wella im Distelkamp das Frühstück zubereitete, trug auch zu ihrem Wohlbefinden bei, obwohl sie gar keinen Hunger spürte, als würde dieser Spaziergang sie auf eine völlig kalorienfreie Art satt machen. Sie drehte sich zu den Enten um und flatterte mit ihren Händen, als seien es Flügel. Sie versuchte, die Laute der Tiere nachzumachen und bückte sich zu ihnen. Sie reckten ihre Hälse und staunten an Katrin an. Sie schienen zu verstehen, was Ann sagte, und antworteten laut. Ann musste lachen. »Wenn mich jemand sieht, wie ich hier auf der Deichkrone mit den Enten rede, erklären die mich doch für bekloppt. Aber was soll's?« Sie ließ die Gedanken, wie sie kamen, einfach zu. Dieser Fabian Oberdiek ging ihr nicht aus dem Kopf. Was er über sich und seinen Bruder erzählt hatte, beschäftigte sie sehr. Es fiel ihr schwer, sich in Zwillinge hineinzudenken. Ist es, als sei man zweimal da? Wie eine Kopie? Gab es bei denen auch die normalen Konkurrenzkämpfe, die Geschwister miteinander führten? Waren sie vielleicht sogar noch viel heftiger? Die beiden Brüder hatten sich nicht einfach nur eine Freundin geteilt, sondern, wenn sie es richtig verstanden hatte, gab der eine dem anderen auch ein Alibi für einen Seitensprung. Sie lachte über sich selbst und die Enten stimmten fröhlich mit ein. Nannte man das in dem Alter überhaupt schon Seitensprung? Kurz vor ihrem 17. Geburtstag hatte ihre damals beste Freundin während einer Kellerparty in der sturmfreien Bude ihrer Eltern mit an Katrins Freund geknutscht. Ann spürte die Verletzung noch heute. Es war ein Schock gewesen. Sie hatte sofort Schluss gemacht, mit beiden, und kam sich gleichzeitig spießig vor. Denn die machten auf freie Liebe und taten so, als wäre das doch völlig normal und sie solle sich nicht so haben. Jeder Fall, dachte sie, konfrontiert einen auch immer mit sich selbst. Manchmal wächst man daran, manchmal beginnt man zu schrumpfen oder droht zu zerbrechen. Ihre Wut auf Helmut Bendt war immer noch frisch. Er stammt für viele Männer, von denen sie sexistisch behandelt worden war. Vielleicht vergesse ich deshalb immer seinen Nachnamen, dachte sie, weil er für mich mehr ist als nur er selbst. Er ist ein Typ, der mich oft an meine Grenzen gebracht hat. Ihre Anfänge bei der Polizei waren nicht leicht gewesen. Einerseits war sie immer die Tochter von Kommissar Karl-Heinz Heydrich, der bei einem Undercover-Einsatz in einer Sparkasse in Gelsenkirchen erschossen worden war. Damals gingen viele noch davon aus, dass der Polizeidienst, besonders die Mordkommission, nichts für Frauen sei. Einige Männer hatten sie überhaupt nicht ernst genommen, ihre Arbeit wurde belächelt. Nein, das war keineswegs der Altherrenclub, es waren eher die jungen Kollegen, die wohl gleichzeitig auch eine Konkurrenz durch die nachrückenden Frauen befürchteten. Sie war damals oft auf ihre Sexualität reduziert worden und hatte dreimal mit Ohrfeigen geantwortet. Zweimal war das unter den Tisch gekehrt worden, weil es wohl für alle peinlich gewesen war. Einmal aber ging es den Weg durch die Instanzen und tauchte in ihrer Personalakte auf. Sie hatte eine Beschwerde über Helmut Bendt geschrieben und an Polizeidirektorin Elisabeth Schwarz geschickt. Heute bei der Dienstbesprechung würde das garantiert Thema werden. Wieso, dachte Ann-Kathrin, hab ich jetzt das Gefühl, dass ich mich warm anziehen muss? Er müsste doch eigentlich Schiss haben, nicht ich.